ARD.
SWR Kultur. Essay.
Wenn ich an den Zauberberg von Thomas Mann denke, drängt sich mir eine Erinnerung besonders auf.
Ein heißer Sommertag in Hamburg. Wir spazieren am Elbstrand entlang. Es weht ein lauer Wind, der den modrigen Geruch des Wassers bis in unsere Nasen trägt. Der Strand scheint menschenleer. Aber da vorne, unter der Trauerweide am Ufer des Flusses, sitzt ein junger Mann und weint. Es ist unser Autor, der da Tränen vergießt an jenem Augusttag im Jahr 2018. In seinem Schoß liegt ein Buch. Ein Finger steckt zwischen den Seiten.
In Hamburg habe ich den Zauberberg damals zu Ende gelesen. Was mir durchaus passend erschien. Hans Castorp, der Protagonist des Romans, ist in der Hansestadt aufgewachsen. 6 Monate habe ich mit Hans Castorp verbracht und er mit mir. Im März, kurz nach meinem 30. Geburtstag, hatte ich mit dem Lesen begonnen. Und nun saß ich unter der Trauerweide und las gerührt die letzten Zeilen des Buches.
Unser Autor mag sich zwar in dieser Erinnerung gefallen, aber wir wollen ehrlich sein. So ganz stimmt das nämlich nicht. In seinem Notizheft aus jener Zeit kann man nachschlagen, wo er das Buch tatsächlich beendet hat. Im Flixbus zurück nach Berlin, wo er wohnt.
True, fair enough. Ich neige zur romantischen Verklärung. Sternzeichen Fische. Ich habe eine kosmische Veranlagung zu Melancholie und Sentimentalität. Es ist, als hätte ich mir bereits damals ausgemalt, dass das der Beginn einer Erzählung werden könnte. Was aber wahr ist, ich war 2018 tatsächlich dort. Es gibt ein Selfie von mir unter der Trauerweide.
Was auch wahr ist, dort wurde der Keim gepflanzt, der jetzt zu sprießen beginnt. Das Vorhaben, über den Jahrhundertroman zu schreiben.
Der Zauberberg begleitet mich inzwischen seit 7 Jahren. Ich habe mich in das Buch verliebt. Vor allem in Hans Castorp.
Literatur kann eine solche Wirkung auf ihn haben. Vielleicht kennen Sie das auch. Unser Autor war schon immer ein Träumer, der mehr in seinen Gedanken lebt als in der Realität. Mit guten Büchern fühlt er sich weniger allein. So, als bestünde eine Art Verbundenheit zwischen den Figuren, den AutorInnen und ihm. Doch wenn er wirklich ehrlich wäre, würde er zugeben, dass er Thomas Mann eigentlich nie gemocht hat. Altbacken, langweilig, unnötig schwer, eigentlich unlesbar. So sein vernichtendes Urteil.
Das lag wohl daran, dass ich zu früh mit ihm in Berührung kam. In der 8. Klasse las unser Deutschlehrer einmal eine Stunde lang aus den Buddenbrooks vor. Nicht, weil es im Lehrplan stand, mitnichten. Seines Zeichens tat er das, um uns die große, wichtige Literatur näher zu bringen. Die deutsche Kultur mit großem D.
Wahrscheinlicher ist, dass er es tat, um die ignoranten SchülerInnen zu bestrafen. Für ihr Desinteresse an dem, was für ihn Kultur ausmachte.
Natürlich waren wir nicht am deutschen Großschriftsteller Thomas Mann interessiert. Wir waren 13, 14 Jahre alt. Was kümmerten uns die Buddenbrooks? Wir wollten knutschen, kiffen, saufen und ficken.
Auch wenn sie im Grunde noch zu jung dafür waren. Seine eigene Sexualität wollte unser Autor da noch gar nicht wahrhaben.
Jedenfalls brauchten wir kein Buch aus dem Bildungsbürgertum. Den Verfall einer Familie konnte der eine oder die andere im Alltag selbst beobachten. Aber klar, der Schulkanon und die Leistungskurse Deutsch, Englisch, Französisch hinterließen ihre Spuren.
Trotz der frühen Abneigung gegen die Buddenbrooks versuchte sich auch später an Thomas Mann. Denn der ist ja schließlich Nobelpreisträger. Aber ohne Erfolg.
Erst im Jahr 2018 werde ich verzaubert. Damals hatte ich den ganz bescheidenen Wunsch, mal ein großer Intellektueller zu werden, à la Roger Willemsen oder Susan Sontag. Die hatte den Zauberberg als das Buch ihres Lebens bezeichnet. Grund genug, mich selbst daran zu versuchen.
Um den Gedanken unseres Autors zu folgen, braucht aber niemand das Buch gelesen haben.
Vielleicht können Sie am Ende so tun, als hätten Sie es getan.
Da wir nicht davon ausgehen wollen, dass alle den Zauberberg kennen, sollten wir kurz den Inhalt wiedergeben. Eine Warnung: Wir werden spoilern.
Die Essenz steckt schon in den ersten 3 Zeilen des 1. Kapitels.
Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davosplatz im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen.
Dieser einfache junge Mann ist Hans Castorp, der im gesamten Roman stets bei Vor- und Zunamen genannt wird. Er hat gerade ein Ingenieurstudium beendet und will seinen Vetter Joachim Ziemsen besuchen. Joachim lebt seit knapp 6 Monaten in Davos im Sanatorium Berghof, um sich von einer Lungenkrankheit zu erholen.
Hans Castorp hatte nicht beabsichtigt, diese Reise sonderlich wichtig zu nehmen, sich innerlich auf sie einzulassen. Seine Meinung war vielmehr gewesen, sie rasch abzutun, weil sie abgetan werden musste. Ganz als derselbe zurückzukehren, als er abgefahren war. Und sein Leben genau dort wieder aufzunehmen, wo er es für einen Augenblick hatte liegen lassen müssen.
Es kommt natürlich alles anders. In der Welt derer da oben, wie es heißt, scheint die Zeit nach eigenen Regeln zu ticken. Es gibt keine Arbeit, niemand muss etwas leisten oder sich beweisen. Die Krankheit gibt den BewohnerInnen des Sanatoriums ihre Daseinsberechtigung. Sie sind alle mehr oder minder an der Lunge leidend. Ihr Tag besteht aus 5 Mahlzeiten, Spaziergängen und Stunden im Liegestuhl auf der Balkonloge, um sich an der Bergluft gesund zu atmen. Ihre einzige Pflicht? 3-mal täglich 7 Minuten lang Fieber messen. Hans Castorp ist fasziniert. Er genießt das Treiben auf dem Zauberberg, das sich so sehr vom Leben im Flachland unterscheidet. Kurz vor seiner Abreise erkältet er sich und misst das erste Mal selbst Fieber.
In der Tat, die Säule war ziemlich hoch gestiegen. Sie stand mehrere Zehntelstriche über der Grenze normaler Blutwärme. Hans Castorp hatte 37,6. Am hellen Vormittag, zwischen 10 und halb 11 Uhr, 37,6. Das war zu viel. Das war Temperatur. 37,6. Mehr hatte auch Joachim nicht. Mehr hatte hier niemand.
Hofrat Behrens, der Arzt und Leiter des Sanatoriums Berghof, wird konsultiert. Der meint, eine feuchte Stelle auf Hans Castorps Lunge zu entdecken. Und so muss er bis zur Genesung wohl oder übel länger verweilen. Er bleibt für 7 Jahre.
Keine Sorge, eine wissenschaftliche Abhandlung wird das hier nicht. Eher eine persönliche Reise durch 1000 Seiten Literaturgeschichte. Mein Vorhaben ist eine Art Seelenzergliederung. So wird im Roman die Psychoanalyse genannt. Ich möchte die Entwicklung von Hans Castorp analysieren und meine Liebe zu ihm. Dabei werde ich notwendig auch von meiner eigenen Geschichte erzählen.
Wir werden sie ausführlich erzählen, genau und gründlich. Denn wäre je die Kurz- oder Langweiligkeit einer Geschichte abhängig gewesen von dem Raum und der Zeit, die sie in Anspruch nahm? Ohne Furcht vor dem Odium der Peinlichkeit neigen wir vielmehr der Ansicht zu, dass nur das Gründliche wahrhaft unterhalten sei. Im Handumdrehen also wird der Erzähler mit der Geschichte nicht fertig werden. Die 7 Tage einer Woche werden dazu nicht reichen und auch 7 Monate nicht. Am besten ist es, er macht sich im Voraus nicht klar, wie viel Erdenzeit ihm verstreichen wird, während sie ihn umsponnen hält. Es werden in Gottes Namen ja nicht geradezu 7 Jahre sein. Und somit fangen wir an.
Hans Castorp, Hermann und ich. Eine Seelenzergliederung. Essay von Oliver Martin.
Das Jahr, in dem ich den Zauberberg das erste Mal las, war prägend für mich. Im Frühjahr wurde ich 30, im Sommer verliebte ich mich und im Herbst lernte ich meinen heutigen Partner kennen. Diese Ereignisse hängen alle mehr oder weniger mit dem Roman zusammen.
Unser Autor zog direkt nach dem Abitur nach Berlin. Das Leben in der süddeutschen Kleinstadt schien ihm zu eng. In seiner Familie fühlte er sich fehl am Platz. Seine Eltern waren ihm fremd. Was die beruflich machten, wusste er nicht so genau. Über die Arbeit wurde nur gemeckert. Arbeit war da, um Geld zu verdienen. Und das reichte nie. Er wurde also früh unabhängig, soweit es möglich war. Mit 14 trug er Zeitungen aus. Ab 16 verkaufte er samstags auf dem Wochenmarkt Mondstriezel der örtlichen Bäckereikette.
Stütze und Halt, Rückzug und Zuflucht fand ich in Büchern. Ich las viel. Nabokov, Camus, Max Frisch, Milan Kundera, Ingeborg Bachmann, Jonathan Franzen, Paul Auster, Donna Tartt. Dort fand ich meine Vorbilder. Während meine Brüder Ausbildungen anfingen, wollte ich mehr. Ich sehnte mich nach einer anderen Art Leben. Bildung, Austausch, Kreativität. Ich wollte mit dem Schreiben mein Geld verdienen. Und vor allem meine Sexualität nicht länger verstecken.
Im Jahr 2018, Da ist er schon 11 Jahre in Berlin, hat er davon fast nichts erreicht. Seine 20er waren ihm wie eine zweite, zu lange Pubertät vorgekommen.
Mein Bachelorstudium habe ich noch immer nicht abgeschlossen. Zwar arbeite ich als Regieassistent fürs Radio, aber nur freiberuflich. Nebenbei in einer Bar. Ich bin 30, trinke zu viel, bin verschuldet und Single.
Tränen kann unser Autor damals nur unter Trauerweiden vergießen. Mit 30 wird man nicht aufhören, ihn jung zu nennen. Doch ihm fallen plötzlich allerlei Veränderungen auf. Die Falten über den Augenbrauen, die ausfallenden Haare, ein schmerzender Zahn. Er versucht sich in positiver Affirmation. 30 werden, das muss doch eine Wende sein, ein Einschnitt. Etwas sollte in seinem Leben passieren. Enter the Magic Mountain. Der Zauberberg passiert. In Hans Castorp erkennt er sich wieder. Auch der hat keine erfüllenden Beziehungen, kein Vorbild, keine Richtung in seinem Leben. Stattdessen hegt er eine morbide Sympathie mit dem Tode, denn er wird schon als Kind zur Waise.
Auch ich glaube, mich mit dem Tod auszukennen. 3 Jahre zuvor, im Februar 2015, war mein Vater an Krebs gestorben. Er war ein verschlossener Mann. Über die Gespenster seiner Vergangenheit wusste ich nur Ungefähres, die Fakten. Alkoholismus, Abstürze, Arbeitslosigkeit. Dann der Entzug Anfang der 1990er. Darüber gesprochen haben wir nie. Auch nicht über meine Sexualität. Wir waren uns nicht nahe. Nur gelegentlich bei einer Zigarette, die wir gemeinsam schweigend rauchten.
Auch das verbindet unseren Autor mit Hans Castorp. Der ist im Gegensatz zu seinem Vetter Joachim passionierter Zigarrenraucher. Sein Fieberthermometer nennt er liebevoll seine Quecksilberzigarre.
Das verstehe ich nicht, sagte Hans Castorp. Ich verstehe es nicht, wie jemand nicht rauchen kann. Er bringt sich doch sozusagen um des Lebens Bestes teil und jedenfalls um ein ganz eminentes Vergnügen. Wenn ich aufwache, so freue ich mich, dass ich tagsüber werde rauchen dürfen. Und wenn ich esse, so freue ich mich wieder darauf. Ja, ich kann sagen, dass ich eigentlich bloß esse, um rauchen zu können, wenn ich damit natürlich auch etwas übertreibe. Aber ein Tag ohne Tabak, das wäre für mich der Gipfel der Schalheit, ein vollständig öder und reizloser Tag. Und wenn ich mir morgens sagen müsste, heute gibt's nichts zu rauchen, ich glaube, ich fände den Mut gar nicht aufzustehen, wahrhaftig, ich bliebe liegen. Siehst du, hat man eine gut brennende Zigarre, dann ist man eigentlich geborgen. Es kann einem buchstäblich nichts geschehen.
Ein Gefühl von Geborgenheit findet unser Autor allein in hedonistischer Ablenkung. Die Nächte verbringt er in fremden Betten oder in verrauchten Bars, die Zigarette in der einen, das Weinglas in der anderen Hand. Den Studienabschluss traut er sich nicht zu, die Arbeit in der Bar langweilt ihn. Der Verantwortung im Radio fühlt er sich oft nicht gewachsen.
Dem einzelnen Menschen mögen mancherlei persönliche Ziele, Zwecke, Hoffnungen, Aussichten vor Augen schweben, aus denen er den Impuls zu hoher Anstrengung und Tätigkeit schöpft. Wenn das Unpersönliche um ihn her, die Zeit selbst, der Hoffnungen und Aussichten bei aller äußeren Regsamkeit im Grunde entbehrt, wenn sie sich ihm als hoffnungslos, aussichtslos und ratlos heimlich zu erkennen gibt und der bewusst oder unbewusst gestellten, aber doch irgendwie gestellten Frage nach einem letzten, mehr als persönlichen, unbedingten Sinn aller Anstrengung und Tätigkeit ein hohles Schweigen entgegensetzt, so wird gerade in Fällen redlicheren Menschentums eine gewisse lähmende Wirkung solchen Sachverhalts fast unausbleiblich sein, die sich auf dem Wege über das seelisch-sittliche geradezu auf das physische und organische Teil des Individuums erstrecken mag. Zu bedeutender, das Maß des schlechthin gebotenen überschreitender Leistung aufgelegt zu sein, ohne dass die Zeit auf die Frage »Wozu?« eine befriedigende Antwort wüsste, dazu gehört entweder eine sittliche Einsamkeit und Unmittelbarkeit, die selten vorkommt und heroischer Natur ist, oder eine sehr robuste Vitalität. Weder das eine noch das andere war Hans Castorps Fall. Und so war er dann doch wohl mittelmäßig.
In Hans Castorps Mittelmäßigkeit sehe ich mich gespiegelt. Seine Entwicklung ermutigt mich. Sie gibt mir Hoffnung. 30 werden. Das soll mir die Möglichkeit geben für einen Neuanfang. Für Veränderung. Für den Beginn eines ernsthaften Lebens.
Der Zauberberg ist eine Art Bildungsroman. In der hermetisch abgeriegelten Welt des Berghofs erkennt Hans Castorp nach und nach, was ihm wichtig ist. Er entdeckt die Freude an der Musik, leistet den Sterbenden Gesellschaft und Trost und denkt nach über den menschlichen Körper, das Leben und die Zeit.
Er war durchaus nicht gewohnt zu philosophieren und fühlte dennoch den Drang dazu. »Hör mal«, sagte Joachim, »was hast du denn? Ich glaube, es greift dich an hier bei uns.«
»Sei still! Ich bin sehr scharf im Kopf heute.«
Dem scharfen Kopf wird ein Ausdruck des Geschichtsschreibers Francesco Petrarca zum Lebensmotto. »Placet experiri«, es ist erlaubt zu experimentieren. Er wendet sich von der verbliebenen Familie im Flachland ab und darf sich nun, dank leichtem Fieber, der Welt derer da oben zugehörig fühlen. Im Mitpatienten Ludovico Settembrini, seines Zeichens Humanist und Schriftsteller, lernt er einen wohlmeinenden Mentor kennen. Vor allem aber verliebt er sich. Das obskure Objekt seiner Begierde? Die Glastüren schmetternde Klavdia Schoscha, eine Russin mit vortretenden Wangenknochen und Kirgisenaugen. Obwohl sie verheiratet ist, umwirbt er sie mit Blicken und kleinen Gesten. Sein Fieber steigt oder sinkt, je nach Grad der Aufmerksamkeit, die Madame Schoscha ihm schenkt.
Hans Castorp wird mir zum Vorbild. Denn eine Sache habe ich in der Hand. Mein Handy. Darauf eine Dating-App.
Placet experiri. Das Experiment beginnt.
Nur wenige Tage, nachdem ich damals in Hamburg unter der Trauerweide
im Flixbus
den Zauberberg beendet habe, lerne ich im August 2018 in Berlin einen jungen Mann kennen.
Wir wollen ihn Alec nennen.
Als ich Alec das erste Mal sehe, fehlen mir die Worte.
Auch wenn sich unser Autor in der Vorstellung gefällt, offen zu sein für jegliche Art Mensch, entspricht Alec genau seinem Typ Mann. Er ist groß, schlank, hat hellbraunes, leicht gelocktes Haar und trägt Brille. Er hat eine Pigmentstörung. Sein Gesicht, seine Hände und seine Arme sind bedeckt von weißen Flecken. Merkmale, die ihn für unseren Autor äußerst anziehend machen. Vor allem eines. Alec hat Segelohren. Die tun es ihm besonders an. Weshalb er übrigens auch ein Herz für Hans Castorps Vetter Joachim Ziemsen hat.
Mit seinen großen schwarzen Augen und dem dunklen Schnurrbärtchen über dem vollen, gut geschnittenen Munde wäre er geradezu schön gewesen, wenn er nicht abstehende Ohren gehabt hätte. Sie waren sein einziger Kummer und Lebensschmerz gewesen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt hatte er andere Sorgen.
Joachim ist in vielerlei Hinsicht Hans Castorps Gegenpol. Er ist pflichtbewusst, zurückhaltend und ein wenig melancholisch. Sein Lungenleiden verbietet es ihm, im Flachland Soldat zu werden. Zum Patienten tauge er nicht, so das Urteil von Hofrat Behrens.
Anders als Joachim wirkt Alec unbeschwert und lebensfroh. Bedeutsamer noch, er ist klug, beinahe einschüchtern klug. Seine Eltern sind AkademikerInnen. Er spricht 5 Sprachen, hat französische und niederländische Wurzeln, ist belesen und kultiviert.
Über die Weißweinschorle, die unser Autor beim ersten Date trinkt, muss der Halbfranzose lachen. Das gibt's in Paris nicht, das kennen wir nicht. Im Herbst würde er in Oxford studieren. Ein Master in Sinologie. Zuvor will er die letzten Sommerwochen in Berlin verbringen. Er kommt auf Besuch für 3 Wochen.
3 Wochen, die mir im Nachhinein wie ein einziges, langes Gespräch vorkommen. Wir trinken Moskau Mules und unterhalten uns über Gott und die Welt. Über Filme, Kunst und immer wieder über Literatur. Alec kennt den Zauberberg nicht. Und ich werde nicht müde, davon zu schwärmen. Wohl auch, um Eindruck zu schinden.
Sie verbringen fast jeden Tag miteinander, gehen essen, ins Museum. Im Freiluftkino schauen sie Der Himmel über Berlin. Dass sein Portemonnaie all das eigentlich nicht hergibt, ignoriert unser Autor. Im Geheimen nennt er diesen Sommer etwas kitschig Endless Poetry.
Nicht ganz unpassend. Den gleichnamigen Film von Jodorowsky sehen wir in den 3 Wochen nämlich auch.
Im Übrigen fügte seine Verliebtheit ihm all die Schmerzen zu und gewährte ihm all die Freuden, die dieser Zustand überall und unter allen Umständen mit sich bringt. Der Schmerz ist durchdringend. Er enthält ein entehrendes Element, wie jeder Schmerz, und bedeutet eine solche Erschütterung des Nervensystems, dass er den Atem verschlägt und einem erwachsenen Manne bittere Tränen entpressen kann. Und auch den Freuden gerecht zu werden, so waren sie zahlreich und, obgleich aus unscheinbaren Anlässen entstehend, nicht weniger eindringlich als die Leiden.
Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me.
Ende August nähert sich auch Alex' Besuch seinem Ende. In der letzten Nacht, die sie gemeinsam verbringen, hören sie Musik. Alex spricht von seinen Plänen und dem Master in Oxford. Unser Autor bleibt stumm. Auf die Frage, wozu, hat er nie eine befriedigende Antwort gewusst. In dieser Nacht denkt er, für Augenblicke wie diese.
Am nächsten Tag stehen wir an der Frankfurter Allee, dem unromantischsten aller Bahnhöfe, und warten auf die S-Bahn, die Alex zum Flughafen und aus meinem Leben fortbringen wird.
Sie schreiben sich danach noch einige Zeit. Du musst dieses Buch lesen. Hast du jenen Film gesehen? Doch irgendwann schläft das Gespräch ein. Ein Jahr später sollten sie sich noch einmal sehen. Da war der Zauber bereits verflogen. Sie sind Gespenster füreinander geworden.
Was ist die Zeit? Ein Geheimnis, wesenlos und allmächtig. Eine Bedingung der Erscheinungswelt, eine Bewegung. Die Zeit ist tätig. Sie hat verbale Beschaffenheit. Sie zeitigt. Was zeitigt sie denn? Veränderung. Jetzt ist nicht damals, hier nicht dort. Denn zwischen beiden liegt Bewegung. Eine Bewegung und Veränderung, die man fast ebenso gut als Ruhe und Stillstand bezeichnen könnte. Denn das damals wiederholt sich beständig im Jetzt, das dort im Hier.
6 Jahre später, im August 2024. Unser Autor verbringt einige Tage im Südwesten Frankreichs mit seinem heutigen Partner. Nennen wir ihn Grégoire.
Grégoire habe ich nur wenige Monate nach jenem Sommer mit Alec kennengelernt. Anders als Alec blieb Grégoire. Im vergangenen Jahr haben wir sogar Familienzuwachs bekommen. Wir haben eine Katze adoptiert.
Auch Grégoire hat französische Wurzeln und Segelohren. Mit seinen dunklen Haaren und dem Dreitagebart, seinem Pragmatismus und seiner Zuverlässigkeit ist der Joachim Ziemsen sogar noch ähnlicher. Den Zauberberg hat auch er nicht gelesen. Um Eindruck zu schinden, sucht unser Autor auf einem Bücherflohmarkt in Bordeaux in der französischen Ausgabe des Romans die Stelle über Joachims Segelohren leid.
Sans ses oreilles décollées. Ses oreilles avaient été jusqu'à un certain moment le seul tracas, la seule désolation de sa vie. Il avait désormais d'autres soucis.
An der Atlantikküste, wo die beiden ein kleines Ferienhäuschen gemietet haben, ist das Wetter topografisch typisch. Es regnet viel. Zeit und Muße nutzend beginnt unser Autor den Zauberberg ein zweites Mal. Das hatte sich Thomas Mann in einer Vorlesung in Princeton im Jahr 1940 von seinen LeserInnen gewünscht. Erst bei der zweiten Lektüre könne man den Roman richtig durchschauen und so das Lesevergnügen vertiefen.
Herr Mann hat nicht ganz Unrecht. Seine anmaßende Forderung, wie er das nennt, bewahrheitet sich. Die feine Komposition, die Andeutungen über den weiteren Verlauf der Handlung bereits zu Beginn des Buches. Das alles erkenne ich erst jetzt. Mir fallen Details auf, die ich bei der ersten Lektüre überlesen habe.
Vor allem sieht der Hans Castorp mit klarerem Blick.
Zugegeben, dass ich 6 Jahre zuvor so in Hans Castorp verliebt war, lag womöglich daran, dass ich ihn mir wie Timothée Chalamet vorstellte. Nun sehe ich seine Ecken und Kanten. Er ist aufmüpfig, übermütig und sprunghaft. Er hört nicht zu oder hört und sieht vielmehr nur, was er will.
Settembrini, Hans Castorps humanistischer Mentor, erkennt in ihm jemanden, der sich formen lässt und immer wieder Redewendungen und Meinungen anderer Menschen übernimmt. In seiner oft unreflektierten Offenheit ist er anfällig für allerlei Schwingungen, für zielloses Vergnügen. Das Leben im Sanatorium wird, der Allgegenwärtigkeit des Todes zum Trotz, auf die leichte Schulter genommen. Die kranken BewohnerInnen zucken mit den Achseln und machen einander schöne Augen. Die Frivolität des Berghofs sowie Hans Castorps Sympathie mit dem Tode stellt in den Augen Settembrinis eine Gefahr dar. Er fordert ihn früh und wiederholt zur Abreise auf, denn er sieht in Hans Castorp ein Sorgenkind des Lebens. Dem gefällt die Bezeichnung. Er schlägt alle Warnungen in den Wind und nennt Settembrini fortan einen Störer und Pädagogen.
So undankbar ist die Jugend, die sich bildet. Sie lässt sich beschenken, um dann das Geschenk zu bemäkeln.
Hans Castorp begnügt sich damit, den anderen BewohnerInnen Informationen über seine Angebetete, Madame Chauchat, zu entlocken und wirft ihr sehnsuchtsvolle Blicke zu.
Das Verliebtsein kaufe ich ihm heute nicht mehr ab. Seine Faszination für sie geht zurück auf eine Jugendschwärmerei. In Madame Chauchats Wangenknochen und Kirgisenaugen erkennt er nämlich einen Jungen aus der Schulzeit. Przybyslaw Hippe.
Als Hans Castorp sich allein auf eine Wanderung in die Berge macht, überkommt ihn, dem Hofrat Behrens zuvor eine Anämie diagnostiziert hat, Nasenbluten. Nahe eines rauschenden Baches schläft er auf einer Bank ein. Im Traum übermannt ihn die Erinnerung an Przybyslaw Hippe.
Nun war die Sache die, dass Hans Castorp schon von langer Hand her sein Augenmerk auf diesen Przybyslaw gerichtet, aus dem ganzen ihm bekannten und unbekannten Gewimmel des Schulhofes ihn erlesen hatte, sich für ihn interessierte, ihm mit den Blicken folgte, soll man sagen, ihn bewunderte? Auf jeden Fall ihn mit ausnehmendem Anteil betrachtete und sich schon auf dem Schulweg darauf freute, ihn im Verkehre mit seinen Klassengenossen zu beobachten, ihn sprechen und lachen zu sehen. So machte Hans Castorp sich doch wenig Sorge um die geistige Rechtfertigung seiner Empfindungen oder gar darum, wie sie etwa notfalls zu benennen gewesen wären. Denn von Freundschaft konnte nicht gut die Rede sein, da er Hippe ja gar nicht kannte. Aber erstens lag nicht die geringste Nötigung zur Namensgebung vor, da kein Gedanke daran war, dass der Gegenstand je zur Sprache gebracht werden konnte, dazu eignete er sich nicht und verlangte auch nicht danach, und zweitens bedeutet ein Name ja, wenn nicht Kritik, so doch Bestimmung, das heißt Unterbringung im Bekannten und Gewohnten, während Hans Castorp doch von der unbewussten Überzeugung durchdrungen war, dass sein inneres Gut wie dieses vor solcher Bestimmung und Unterbringung ein für allemal geschützt sein sollte. So hatte er sich an sein stilles und fernes Verhältnis zu Przybyslaw Hippe im Herzen gewöhnt und hielt es im Grunde für eine bleibende Einrichtung in seinem Leben.
Ein einziges Mal nur spricht er seinen Jugendschwarm an, auf dem Schulhof vor dem Zeichenunterricht.
Entschuldige, kannst du mir einen Bleistift leihen? Und Przybyslaw sah ihn an, mit seinen Kirgisenaugen über den vorstehenden Backenknochen und sprach zu ihm mit seiner angenehm heiseren Stimme, ohne Verwunderung oder doch ohne Verwunderung an den Tag zu legen. »Gern«, sagte er. »Du musst ihn mir nach der Stunde aber bestimmt zurückgeben«, und zog seinen Crayon aus der Tasche. »Aber mach ihn nicht in zwei«, sagte er noch. Dann sahen sie einander lächelnd an, und da nichts mehr zu sagen blieb, so kehrten sie sich erst die Schultern und dann den Rücken zu und gingen. Das war alles. Aber vergnügter war Hans Castorp in seinem Leben nie gewesen als in dieser Zeichenstunde, da er mit Przybyslaw Hippes Bleistift zeichnete. Er war so frei, den Bleistift etwas zuzuspitzen, und von den rot lackierten Schnitzen, die abfielen, bewahrte er drei oder vier, fast ein ganzes Jahr lang in einer inneren Schublade seines Pultes auf. Niemand, der sie gesehen hätte, würde geahnt haben, wie Bedeutendes es damit auf sich hatte.
Das ist vielleicht meine liebste Stelle im Buch. Was Hans Castorp da erlebt, darin erkenne ich mich wieder. Die heimliche Freude über Gefühle, die man nicht in Worte fassen kann oder gar nicht will. Die einem vielleicht auch ein bisschen Angst machen.
Als Hans Castorp schon 7 Monate auf dem Zauberberg ist, wiederholt er diesen Annäherungsversuch auf einer Walpurgisnachtfeier. Leichenblass bittet er Madame Chauchat um einen Bleistift. Darauf folgt ein 15-seitiger Dialog, in dem der betrunkene Held seiner Angebeteten in großen Worten und auf Französisch die Liebe gesteht.
Wie die beiden sich da gegenseitig aufziehen und die Bälle hin und her spielen, das macht wirklich Freude. Und für mich wird deutlich, wie inszeniert sein Verlangen ist. Seine Liebesbeschwörung ist reine Poesie, theatral und völlig übertrieben. Hans Castorp spricht das erste Mal mit ihr, er kennt sie nicht. Er ist dabei ganz auf sich selbst fixiert. Er gefällt sich in der Vorstellung, verliebt zu sein, in der Rolle des an der Liebe Leidenden. Um sie als Person, als Frau, geht es nur zweitrangig.
Selbst als Madame Chauchat die Befürchtung ausspricht, sein Vetter Joachim könne bald sterben, wie sie von Hofrat Behrens erfahren hat, ist das für Hans Castorp kaum Grund zur Traurigkeit.
Der Tod, ein furchtbares Wort, nicht wahr? Aber sonderbar, es beeindruckt mich heute nicht so sehr, dies Wort. Der Gedanke an den Tod erschreckt mich nicht, er lässt mich ruhig. Ich werde durchaus nicht wehleidig, weder bei meinem guten Joachim noch über mich selber, nun, da ich höre, dass er vielleicht bald sterben wird. Wenn es an dem sein soll, nun, dann ähnelt sein Zustand ziemlich dem meinen. Und besonders großartig finde ich den nicht gerade. Er ist ein Todeskandidat und ich bin ein Verliebter. Nun, schön denn.
Madame Chauchat kontert Hans Castorps poetische Worte mit Werf und Biss. Sie weiß ihn zu lesen, sie durchschaut ihn. Dennoch ist sie geschmeichelt. In der Nacht lässt sie sich den geliehenen Bleistift aufs Zimmer zurückbringen. Was da passiert, bleibt der Fantasie der Lesenden überlassen. Am nächsten Morgen reist sie ab, nicht ohne ihre baldige Rückkehr anzudeuten. Grund genug für unseren Helden, weiter auf dem Zauberberg zu verweilen.
Kurz vor unserer Abreise aus Frankreich erzähle ich meinem Freund beim Diner, Wilfried und Cremant de Limoux, von meiner Vermutung, dass Hans Castorp seine Homosexualität durch die fadenscheinige Liebe zu Madame Chauchat zu kompensieren versuche.
Warte mal, ist man nicht auch gay?
Fragt der Freund. Unser Autor zögert.
Ja, irgendwie schon. Also, weiß nicht. Also, er hatte auf jeden Fall Frauen und Kinder.
Aber die waren doch alle gay, oder?
Ja, also Erika, Klaus. War Heinrich sein Bruder oder sein Sohn?
Weißt du überhaupt etwas über Thomas Mann?
Anekdoten, Fragmente, Ungefähres. Wer war Thomas Mann? Er wusste es nicht. Unser Autor mag zwar den Zauberberg zum zweiten Mal lesen, doch auf dem Gebiet ist er ein Hochstapler.
Meine Ignoranz würde ich gerne auf mein Literaturstudium schieben. Dort lernte ich, der Autor sei tot, seine Intention und sein Leben nicht von Belang. Es zähle nur sein Werk. Aber eigentlich hat mich das schon immer irritiert. Wenn ein Roman mir gefällt, will ich auch mehr über seine VerfasserInnen wissen.
Im September 2024 fährt unser Autor deshalb nach Lübeck, in die Heimatstadt Thomas Manns. Dort findet jährlich eine Tagung der Thomas-Mann-Gesellschaft statt. In diesem Jahr zum Thema Der Zauberberg. Der ist nämlich genau 100 Jahre zuvor erschienen, im Herbst 1924.
Im Namen des Vorstands ganz herzlich zu den Lübecker Thomas-Mann-Tagen 2024.
Ich muss gestehen, ich fühle mich von Anfang an fehl am Platz. Ich bin kein Mitglied der Gesellschaft und habe auch nicht vor, es zu werden. Wie Groucho Marx will ich keinem Club angehören, der mich aufnehmen würde. Vor allem nicht, wenn die Mitgliedschaft 60 Euro im Jahr kostet.
Da spricht die Scham aus unserem Autor. Seine Selbstzweifel neigt er durch vorschnelle Verurteilungen zu kaschieren. Mit schlechtem Gewissen. Die Geschäftsführerin der Gesellschaft kümmert sich herzlich um ihn und reserviert ihm einen Platz in der ersten Reihe. Presse steht da.
Hashtag Imposter-Syndrom. Das kleine Aufnahmegerät in meiner Hand gehört mir gar nicht. Notizheft und Bleistift habe ich mir erst 5 Minuten vor Beginn der Veranstaltung gekauft.
Am ersten Tag wird in 2 Vorträgen über Hans Castorp debattiert. Kann man in ihm einen Helden sehen? Macht er eine Steigerung durch oder bleibt er stets derselbe? Literarische Seelenzergliederung. Eigentlich genau nach unseres Autors Geschmack. Nur referieren die ReferentInnen immer wieder auf die Kapitel 6 und 7. Das sind die längsten. Sie machen die zweite Hälfte des Romans aus.
Zu denen bin ich da noch nicht gekommen. Und mein Gedächtnis lässt mich im Stich. Der vielzitierte Schneetraum sagt mir nichts. Wer waren nochmal Naphta und Peperkorn?
In der Publikumsdiskussion erzählt jemand, Thomas Mann habe sich als Kind wie der Prinz von Lübeck gefühlt und sei oft seine Untertanen grüßend durch die Straßen gezogen. Diesen Übermut hat unser Autor nicht. Anstatt mit den anderen TeilnehmerInnen ins Gespräch zu kommen und seine Wissenslücken zu füllen, schleicht er sich in der Kaffeepause davon. Er will Lübeck kennenlernen.
Vor dem Haus in der Mengstraße, in dem Thomas Mann aufgewachsen ist, verstehe ich sein fürstliches Verhalten. Es ist wirklich beeindruckend.
Leider steht unser Autor vor verschlossenen Türen. Das Buddenbrookshaus ist im Umbau und wird erst 2030 wieder eröffnet. Am Marktplatz setzt er sich in ein Café. Die Informationen, die er sucht, hofft er in einer Biografie über Thomas Mann zu finden, die er im Rucksack mit sich schleppt. Er bestellt ein Glas Wein und macht sich Notizen.
Mit 16 verliert Theamann seinen Vater. Der verfügt im Testament Liquidierung des Familienunternehmens. Traut Familie nicht zu, die Geschäfte weiterzuführen.
Tiefe Bindung zur Mutter, Hassliebe zu Bruder Heinrich, Konkurrenz, Minderwertigkeitsgefühle.
Fährt nicht zu Heinrichs Hochzeit, leiht ihm kein Geld.
Selbstmord der Schwester, das Schweigen darüber.
Theamann, Außenseiter in der modernen Literatur. Ständige Selbstzweifel beim Schreiben.
1901 erscheint Buddenbrooks. TH ist 26. Verlag will um die Hälfte kürzen. Er bleibt stur. Welterfolg.
1918, Betrachtungen eines Unpolitischen. Abrechnung mit dem Bruder. Verteidigung des Krieges und des deutschen Sonderwegs.
THs Werte, Romantik, Nationalismus, Bürgerlichkeit, Musik, Pessimismus, Humor. Liebt Nietzsche, Schopenhauer, Richard Wagner.
Erst 1922, Bekenntnis zur Demokratie.
Nobelpreis 1929. Ausdrücklich für Buddenbrooks. Vorstand findet Zauberberg scheiße.
Versuch eines Denkmalsturzes zum 100. Geburtstag.
Martin Walse und andere zerreißen sich das Maul über ihn.
THs Lieblingswort, Sehnsucht.
Weibliche Sexualität in den Büchern unterdrückt.
Homoerotische Untertöne unter anderem in Tonio Kröger, Dr. Faustus, Tod in Venedig.
THs Frauenbild zu Recht kritisiert.
Bourgeois mit schlechtem Gewissen.
Mir raucht der Kopf.
Er dreht sich eine Zigarette und bestellt ein zweites Glas Wein.
Ein eindeutiges Bild will sich nicht einstellen. Was mich fasziniert, die scheinbare Ablehnung seines Vaters. Sein Bedürfnis nach Gutmachung, Reinigung, Rettung und Rechtfertigung. Immer wieder Hinweise auf Schuld, Verschuldung, Schuldigkeit. Und viele seiner Figuren, die nicht eindeutig heterosexuell sind, haben reale Vorbilder.
Erst die Tagebücher und Briefe, lange nach seinem Tod erschienen, erzählen vom homosexuellen Begehren Thomas Manns. Von seiner unerfüllten Liebe zu Paul Ehrenberg, der mehr an Lula, Thomas' Schwester, interessiert war. Ihn nannte er die zentrale Erfahrung meines Lebens. Das war 1912, als er schon 7 Jahre mit Katja Pringsheim verheiratet war.
Natürlich muss sich ihr Mann der Öffentlichkeit nicht in allen Farben und Facetten präsentieren. Auch ein Mensch von Weltruhm hat das Recht auf persönliche Gespenster und Geheimnisse. Ich gönne ihm die Privatsphäre. Aber die Neugierde siegt. Die unterdrückte Homosexualität, wie er damit leben konnte. Na klar, er wurde 113 Jahre vor mir geboren. Das waren andere Zeiten. Trotzdem bleibt ein Gefühl der Irritation und Mitleid.
Am Nachmittag kommt sein Partner in Lübeck an. Wohlwissend um unseres Autors Unsicherheit, will er ihn unterstützen und Mut zu reden. Der überredet Grégoire stattdessen zu Dirty Martinis an der Hotelbar.
Am nächsten Morgen erwache ich mit dem Geschmack gemahlener Zähne auf der Zunge. Zur Abschlussdiskussion komme ich beinahe zu spät.
Auf der Bühne wird über die Zeitdiagnostik im Zauberberg gesprochen, über seine nach wie vor überraschende Aktualität, darüber, was wir heute noch aus ihm lernen können.
Ich bin unkonzentriert.
Beim Katerfrühstück hat er die Autobiografie von Thomas Manns Sohn Klaus angefangen. Der Wendepunkt aus dem Jahr 1942. Klaus Mann schreibt dort auch über die Ehe seiner Eltern.
Gehörten sie zueinander, sie und er, weil sie beide anders waren? Beide distanziert vom Wirklichen? Beide problematisch, verwundbar und zur Ironie geneigt? Das satte und sentimentale Behagen trivialen Eheglückes hätte zu ihr so wenig gepasst wie zu ihm. Sein Entschluss, die Freuden und Verantwortlichkeiten des normalen Lebens zu akzeptieren, Kinder zu zeugen, eine Familie zu gründen, sein Entschluss, glücklich zu sein. Was war es denn im Grunde, wenn nicht ein von moralischem Pflichtgefühl diktierter Schritt, ein Versuch, jene Sympathie mit dem Tode zu überwinden, die wie ein Leitmotiv durch das Gewebe all seiner Träume ging? Welche Macht war groß genug, um es aufzunehmen mit diesem dunklen Zauber? War die Liebe das magische Heilmittel, durch dessen Kraft das Fragwürdige und Zerstörerische sich dem Leben dienstbar machen ließe? Aber wie schwer muss es doch sein, das Idiom der Liebe zu lernen? Wie viel Scham wird es zu überwinden? Wie viel Opfer werden zu bringen sein?
Statt zuzuhören, hänge ich meinen wirren Gedanken nach. Über die Sympathie mit dem Tode. Über Scham. Die Liebe als Heilmittel. Und habe die ganze Zeit eine Zeile aus meinem Lieblingsalbum im Kopf. Von Headache. Haha.
The head hurts, but the heart knows the truth. Er kennt die Wahrheit, aber er traut sich nicht ran. Es ist Herbst geworden. eigentlich unseres Autors liebste Jahreszeit. Doch in diesem Jahr greift ihn das nasskalte Wetter an, das fehlende Licht, die verkürzten Tage. Die verbringt er in der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz und versucht innerhalb einer Woche, die letzten zwei Kapitel des Zauberberg zu lesen. Immerhin 500 Seiten. 70 bis 100 Seiten pro Tag. Das ist sein Ziel.
Die Begeisterung, die der erste Teil des Romans in mir ausgelöst hat, will sich nicht einstellen. Da zeigt sich der Thomas Mann, den ich schon bei den Buddenbrooks nicht leiden konnte. Kompliziert, schwer, langatmig.
Leo Nafta, ein Reaktionär und Verschwörungen zugeneigt, wird als neue Figur eingeführt. Scheinbar nur, um unseren Autor zu ärgern. Und um sich in teilweise 30-seitigen Wortgefechten mit dem Humanisten Settembrini um Hans Castorps Gunst und Seele zu streiten. Es geht dabei um den Gottesstaat, den Terror, die Freimaurer und so weiter. Hans Castorp selbst nennt diese Debatten passend endlose Kolloquien.
Ich muss mir Ns und Ss an die Seitenränder malen, um verfolgen zu können, wer da gerade spricht. Vom Inhalt verstehe ich kaum etwas.
Die scheinbar endlosen Stunden des Lesens zehren an seinen Kräften. Parallel muss er an anderen Projekten arbeiten. In seinem Portemonnaie herrscht nach dem Urlaub in Frankreich und der Reise nach Lübeck gähnende Leere. Er übernimmt sich. Er wird krank.
Die Quecksilberzigarre in meinem Mund zeigt 39,1. Meine Temperatur liegt damit um 1,5 Grad höher als die, die Hans Castorp auf dem Zauberberg hält.
Während unser Autor das Bett hütet, denkt Hans Castorp gar nicht daran zu genesen. Weder an Körper noch an Seele. Und zeigt auch sonst keine Anzeichen, das Zivilistenleben im Flachland wieder aufzunehmen. Dank einer Erbschaft muss er sich um Geld keine Sorgen machen. Sein Vetter Joachim hingegen wird des Lebens im Sanatorium überdrüssig und denkt an wilde Abreise. Gegen den Rat von Hofrat Behrens will er zurück in die Heimat, um endlich Soldat zu werden.
Na, und Sie, junger Mann aus dem Zivilpublikum, Sie wollen wohl mit?
Wendet sich Behrens an Hans Castorp.
Ich möchte es von Ihrem Votum abhängig machen, Herr Hofrat. Mein Votum? Schön. Und er zog die Arme an sich, horchte und klopfte. Er diktierte nicht. Es ging ziemlich schnell. Als er fertig war, sagte er, Sie können reisen. Hans Castorp stotterte. Das heißt, wieso, bin ich denn gesund? Ja, Sie sind gesund. Meinetwegen können Sie reisen. Aber, Herr Hofrat, das ist vielleicht im Augenblick nicht Ihr voller Ernst. Nicht mein Ernst? Wieso denn? Was denken Sie? Was denken Sie überhaupt so beiläufig von mir, möchte ich wissen? Wofür halten Sie mich? Ich bin Arzt. Ich bin nur Arzt. Verstehen Sie mich? Ich bin ein Diener der leidenden Menschheit. Und sollten Sie sich eine andere Auffassung gebildet haben von meiner Person, dann können Sie beide zum Kuckuck gehen, in die Binsen und vor die Hunde. Ganz nach beliebiger Auswahl. Glückliche Reise.
Joachim reist ab. Hans Castorp aber bleibt. Der Hofrat habe doch bestimmt nur aus Jähzorn gesprochen. Behrens gibt nach. Er weiß sich seine Kranken zu halten.
Ich bin kein guter Kranker. Ich tauge nicht zum Patienten.
Nichtstun bereitet unserem Autor ein schlechtes Gewissen.
Ich will die Zeit nutzen und lese das Schneekapitel.
Hans Castorp macht sich darin mal wieder allein in die Berge auf. Er will Skifahren. Ein Schneesturm überrascht ihn. Er verliert die Orientierung und sucht Unterschlupf an einer verlassenen Hütte. Dem Erfrieren nahe träumt er den viel zitierten Schneetraum.
Ich kann der Handlung kaum folgen. Ich schweife immer wieder ab. Warum bleibt Hans Castorp auf dem Zauberberg? Er weiß, dass er nicht krank ist und hält trotzdem daran fest, trotz gegenteiliger Evidenz. Warum? Doch nicht wegen Madame Chouchard.
Was hat er denn? Ich glaube, das Fieber greift ihn an.
Er ist durchaus nicht gewohnt zu philosophieren und fühlt dennoch den Drang dazu.
Seid still. Ich bin ganz scharf im Kopf heute. Warum bleibt er? Ist es seine Sympathie mit dem Tode? Will er sterben? Hans Castorp ist nicht ehrlich. Er täuscht sich selbst.
Hör auf zu lügen.
Sei endlich ehrlich.
Auch unser Autor ist nicht ehrlich zu sich selbst. Er täuscht sich, wenn er glaubt, er habe die Gespenster der Vergangenheit hinter sich gelassen.
Der Onkel, der sich über ihn lustig macht, weil er lieber mit Barbies spielt als Fußball.
Jungs spielen nicht mit Barbies.
Der Blick der Mutter, als sie ihn in ihren Kleidern erwischt. Eine Pyjamahose als Haare auf dem Kopf.
Sie schweigt.
Die Enttäuschung deines Vaters, die du auch mit den besten Noten nicht wettmachen kannst.
Die Lehrerin, die sich Sorgen macht, weil er zu sensibel ist.
Wie er im Gymnasium versucht, so laut und hart zu sein wie die anderen Jungs.
Wie sie ihn dafür prügeln und bespucken.
Die Unmännlichkeit deiner übereinander geschlagenen Beine.
Die Schimpfworte, die ihm Mitschüler an den Kopf werfen, als er sich seiner Sexualität selbst noch gar nicht sicher ist.
Die Unsicherheit, die Angst vor heterosexuellen Männern.
Die Ohrfeige, die er auf offener Straße bekommt für seinen schwulen Gang.
Wie er das erste Mal mit einer Frau schläft und allen davon erzählt, um seine Heterosexualität zu beweisen.
Der erste Kuss mit einem Jungen zwischen den Regalen der Stadtbücherei.
Wie du dich bei deiner besten Freundin outen willst und sie fragst, was ist das Schlimmste, was du dir für mich vorstellen kannst?
Der Junge, den er auf einer Party kennenlernt, wie der ihn später das Loch von Berlin nennt.
Wie er vor dem Tod des Vaters die drei zuvor nie ausgesprochenen Worte rauspresst.
Hab dich lieb.
Die Tränen des Vaters. Sein Schweigen.
Die Freundinnen, die dich unterstützen und trösten und Liebe schenken. Wie du sie alle von dir stößt.
Am Abend, als Grégoire nach Hause kommt, findet er unseren Autor weinend im Bett. Er legt sich zu ihm, hört zu und spendet unverhofften Trost.
Die Liebe steht dem Tod entgegen, nur sie, nicht die Vernunft, ist stärker als er. Nur sie, nicht die Vernunft, gibt gütige Gedanken. Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Kann man die Zeit erzählen, diese selbst als solche, an und für sich? Wahrhaftig? Nein, das wäre ein närrisches Unterfangen. Eine Erzählung, die ginge, die Zeit verfloss, sie verrann, es strömte die Zeit und immer sofort. Das könnte gesunden Sinnes wohl niemand eine Erzählung nennen. Die Zeit ist das Element der Erzählung, wie sie das Element des Lebens ist, unlösbar damit verbunden.
In der Zeit nach seiner Erkrankung muss unser Autor lernen, mit sich selbst zurechtzukommen. Das erste Mal seit 14 Jahren hat er keine Arbeit, keine Aufträge, keine Pläne. Überhaupt nichts, was ihn ablenken könnte. Er verbringt die Zeit auf dem Sofa. Die Katze schläft neben ihm. Und er schaut der Wintersonne beim Untergehen zu. Im zweiten Monat seiner Arbeitslosigkeit kann er das schlechte Gewissen und seine Scham, sich Geld leihen zu müssen, endlich ablegen. Er fängt an, die Ruhe zu genießen. Im Mai 2025 fährt er dann noch einmal nach Hamburg. Beinahe 7 Jahre, nachdem unser Autor unter der Trauerweide Tränen vergoss, will er sich auf die Suche nach ihr machen. Er will nachspüren, was von damals geblieben ist.
Den Zauberberg habe ich inzwischen ein zweites Mal beendet. Ganz unromantisch, auf dem Sofa.
Der Tod zieht ein im Sanatorium Berghof. Joachim kehrt nur wenige Monate nach seiner wilden Abreise zurück. Sein Gesundheitszustand hat sich radikal verschlechtert. Die Lungenkrankheit ist so weit fortgeschritten, dass er sterben wird.
Es sind die vielleicht berührendsten Seiten des Romans. Hans Castorp, der sich auf dem Zauberberg der Welt entzieht, pflegt seinen Vetter Joachim, der sich nichts sehnlicher als ein normales Leben wünscht, bis zum Tod.
Im letzten Kapitel des Romans findet sich Clavdia Chauchat wieder im Sanatorium ein. An ihrem Arm ihr neuer Liebhaber, Mühnherr Peperkorn. Der ist selbst schwer krank. Und so entwaffnend, dass Hans Castorp mit ihm und Madame Chauchat Freundschaft schließt, statt um sie zu kämpfen.
Manche Beziehung kann nur in einem Vakuum bestehen. Je kürzer die Zeit, je enger der Raum zwischen zwei Liebenden, desto intensiver die Gefühle.
Nach Peperkorns Tod und Chauchats erneuter Abreise macht sich eine große Gereiztheit auf dem Zauberberg breit. Die BewohnerInnen des Berghofs geraten in Unruhe und Streit. Ein Antisemit namens Wiedemann zieht ein.
Er war ein Kaufmann gewesen. Er war es nicht mehr. Er war nichts in der Welt. Aber ein Judenfeind war er geblieben. Die Missidee, die ihn ritt, war zu einem juckenden Misstrauen, einer rastlosen Verfolgungsmanie geworden, die ihn trieb, Unreinheit, die sich in seiner Nähe versteckt oder verlarvt halten mochte, hervorzuziehen und der Schande zuzuführen. Er stichelte, verdächtigte und geiferte, wo er ging und stand.
Erst jetzt erkenne ich die vielgepriesene Zeitdiagnostik Thomas Manns. Seine prophetische Klarsicht einer Gesellschaft vor dem Krieg.
Mit dessen Beginn so vieles begann, was zu Beginn wohl kaum schon aufgehört hat.
Hans Castorp nimmt in seiner Offenheit all diese Schwingungen zwar wahr, findet aber Ablenkung in der Musik, im Kino, im Kartenspiel und Okkultismus. Er verliert sich mehr und mehr selbst. Erst 1914, mit Ausbruch des Weltkriegs, verlässt er den Zauberberg.
Er sah sich entzaubert, erlöst, befreit. Nicht aus eigener Kraft, wie er sich mit Beschämung gestehen musste, sondern an die Luft gesetzt von elementaren Außenmächten, denen seine Befreiung sehr nebensächlich mit unterlief.
In den Schlachtfeldern des Krieges verliert der Erzähler und wir Lesenden Hans Castorp aus den Augen. Sein Schicksal bleibt unserer Fantasie überlassen. Doch wir ahnen, er wird den Krieg nicht überleben. Am Morgen nach seiner Ankunft in der Hansestadt setzt sich unser Autor mit einer Tasse Tee auf die Terrasse des Freundes, bei dem er unterkommt. Dort erkennt er die Absurdität seines Vorhabens. Im Grunde, denkt er, suchte er in der Fiktion die Zuneigung, die er sich selbst nicht geben konnte. Nach einem Ausweg aus der Einsamkeit, dem Alleinsein mit seiner Scham. Seine Identifikation mit Hans Castorp ging so weit, dass er die Unterschiede zwischen ihnen nicht erkennen wollte.
Hans Castorp kann sich den Entzug aus der Realität leisten. Er hat die finanziellen Mittel dazu. Ich nicht. Ich muss und möchte arbeiten. Er mag die Scham über seine Sexualität verdrängen. Auch weil offen homosexuell zu leben zu Beginn des 20. Jahrhunderts kaum möglich war. Ich habe diese Möglichkeit. Ich will mich nicht aus Scham verstecken. Ich will offen leben.
Er würde gerne behaupten, in den letzten Monaten habe sich alles verändert. Aber er will ehrlich sein. Erkenntnis ist nur der erste Schritt. Er dreht sich eine Zigarette.
Die letzte, versprochen.
Und denkt nach.
Hans Castorp hat seine Erkenntnis aus dem Schneetraum sofort wieder vergessen. Ich frage mich, ob Thomas Mann ihr in seinem eigenen Leben gefolgt ist. Wie es für ihn gewesen sein muss, mit der Scham über seine Homosexualität zu leben. Sie nicht ausgelebt zu haben. Zu beobachten, wie drei seiner Kinder genau das taten.
Er blättert in den autobiografischen Schriften des großen Autors und entdeckt eine Rede, die er 2 Jahre vor seinem Tod seiner Frau Katja an deren 70. Geburtstag gehalten hat.
Und welche Geduld hat sie lernen müssen, hat sie heldenhaft geübt als meine Gefährtin, die mit mir meine Arbeit trug. Diese schrecklichen Romane, in denen immer etwas Unmögliches möglich gemacht werden musste, deren Entstehung sich in täglich webendem Bedacht hinschleppte durch Jahre und Jahre. Wie oft hat sie seufzen müssen? Nein, ich erlebe es nicht. Wenn die Schatten sich senken und all das Verfehlte und Ungeschehene und Ungetane mich ängstet, dann gebe der Himmel, dass sie bei mir sitzt, Hand in Hand mit mir, und mich tröstet, wie sie mich 100-mal getröstet und aufgerichtet hat in Lebens- und Arbeitskrisen und zu mir sagt, lass gut sein, du bist ganz brav gewesen, hast getan, was du konntest.
Für Tränen braucht unser Autor keine Trauerweiden mehr, auch kein Zauberberg, um dem Leben zu entfliehen. Er freut sich auf zu Hause. Dort warten sein Partner und seine Katze auf ihn.